scheinst, dass du uns zeigst, wie du bist, Herr, und uns neue die Augen öffnest, Herr. Erleuchte die Augen unseres Herzens, Herr, dass wir dich nicht verpassen, Herr, sondern dass wir dich kennen, wie du bist, Herr. Oh, Herr, Amen. So, ich bin sehr ermutigt in diesen Tagen. Der Herr baut seine Gemeinde. Und er baut auf seine Weise. Lob den Herrn. Und er baut seine Gemeinde in Liebe, war auch in unserer Überschrift drin. Ja, es zieht sich durch, seine Liebe. Er baut in Liebe. Und doch müssen wir immer, wenn wir von Liebe sprechen, mit manchen unserer Vorstellungen ein bisschen aufräumen. Die Liebe des Herrn ist nicht nur so pauschal, ja, und so alles nur schön und alles lieb und alles nett und alles gut. Wir sind immer nur lieb und nett zueinander. Sondern der Herr liebt seine Gemeinde und mit dieser Liebe ist auch sein Ziel verbunden, sein Anliegen verbunden. Ja, er hat was vor, ja, und das möchte er vollenden. Und deswegen hat seine Liebe auch Komponenten, die wir im ersten Moment vielleicht gar nicht als Liebe begreifen oder wahrnehmen. Das ist wunderbar, der Herr hat, ich habe das gestern Abend genossen, er hat einen Cut gemacht. Ja, einen Schnitt. Lob den Herrn. Er hat uns diesen wunderbaren Weg gegeben, heraus aus der alten Schöpfung in eine neue Schöpfung. Und wir sind heute Morgen hier als neue Schöpfung in Christus. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist etwas völlig Neues. Der Herr macht etwas Neues. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Heute ist er dabei, sein Werk zu vollenden. Ein Bruder hat es schon gesagt, vorgestern, heute in dieser Konferenz, in diesen Tagen, ist die Wiederkunft des Herrn näher als zu jeder anderen Konferenz vorher. Ja, der Herr möchte wiederkommen. Und wenn du dich ein bisschen umhörst, da gibt's, was Leute alles an Sensationen und tollem Wissen verbreiten, auch übers Internet. Ja, oh, der Herr kommt und das und das und dann geht's um eine Zahl und dann geht's um einen Chip und dann geht's um dies und jenes, worauf man aufpassen muss und was so wichtig ist. Aber was dem Herrn wichtig ist, ist, dass seine Braut zubereitet wird. Nicht, dass du vor lauter Sensationen und vor lauter Wissen um die Randbedingungen das Ziel verpasst. Das kann auch eine Art Ablenkung sein, eine Ablenkung. Ja, so viel zu wissen, Hintergrundwissen haben und trotzdem das Ziel verpassen. Wie die Pharisäer zur Zeit von Jesus, als er geboren wurde. Ja, zur Zeit feiern die Leute Weihnachten. Ja, Jesus ist bestimmt nicht an Weihnachten geboren, aber damals kamen Weise aus dem Osten und die wollten gerne wissen, wo der König der Juden geboren wird. Sie suchen ihn, sind nach Jerusalem gegangen. Und dort konnte man ganz klar sagen, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sich einig, in Bethlehem. Wussten die. Die wussten alles. Aber sind nicht hingegangen. So können auch wir durch Wissen, das was wir wissen oder was wir auch uns angeeignet haben, wir auch in der Gemeinde, wir haben viel empfangen. Wir können viel wissen. Und es ist ein Betrug, wenn wir viel wissen. Es kann ein Betrug für uns sein, dass wir das Ziel trotzdem verpassen. Der Herr muss unser Herz neu wach machen. Und deswegen brauchen wir als erstes mal geöffnete Augen für den Christus, um den es heute geht. Das ist nicht mehr dieses kleine Kind, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das ist heute ein ganz anderer Christus. Es ist auch nicht mehr der Jesus, den die Jünger damals kennengelernt hatten, mit dem sie dort über 3,5 Jahre unterwegs waren. Das ist ein anderer Jesus. Es ist nicht nur der Freund. Weißt du, viele Christen auch, habe ich schon gehört, sie beten zu Jesus, sagen nicht mal Herr Jesus, sie sagen einfach Jesus. Jesus hier, Jesus dies, Jesus das. Wie zu einem netten Freund. Er ist unser Freund, natürlich ist er unser Freund, selbstverständlich. Und wir sind seine Freunde, deshalb hat er sich für uns hingegeben. Aber er ist nicht nur dieser gute Freund. Er ist viel mehr. Und selbst die Jünger damals mussten umdenken. Sie kannten ihn. Und Paulus schreibt später im 2. Korinther Kapitel 5, sie kannten ihn alle nach dem Fleisch. Der Jakobus, Johannes, Petrus, sie kannten ihn nach dem Fleisch, waren mit ihm unterwegs, haben ihn gesehen, wie er redet, wie er sich verhält, wie er isst, wie er trinkt mit ihnen. Ja, es war ganz, ja, wir haben ihn erlebt in seinem ganzen Menschsein. Auch wie er dient den Menschen, wie er Wunder tat. Aber nach der Auferstehung, nachdem der Herr ans Kreuz gegangen war und auferstanden war, war er anders. Und da mussten sie jetzt erstmal umlernen. Und da hat der Herr sie durch seine Gnade an die Hand genommen und ist ihnen 40 Tage lang noch erschienen. Obwohl er schon auferstanden war, er hätte zum Vater gehen können und ja, er war immer wieder ihnen erschienen, hat mit ihnen übers Reich gesprochen und sie haben mehr und mehr ihn kennengelernt als den Auferstandenen. Ich denke, ein Petrus hatte da auch große Schwierigkeiten mit diesem neuen Christus, mit dem neuen Jesus umzugehen. Dieser Christus, der Herr, muss uns die Augen öffnen. Herr, wie bist du heute? Wie ist der Herr heute? Was diesen Christus gilt es zu sehen. Und deswegen ist auch der Paulus im Epheserbrief, wo er sehr viel über die Gemeinde spricht und wo die Gemeinde sehr klar offenbart wird. Dort ist das Anliegen von Paulus, uns allen, für uns alle, für die Gläubigen, dass wir erleuchtete Augen des Herzens haben. Dass wir erkennen, dass wir seine Herrlichkeit sehen, den Reichtum seiner Herrlichkeit sehen. Dass wir sehen, wie er wirklich ist. Wir brauchen diesen Blick. Zum Beispiel in Kapitel 3, ich beuge meine Knie vor dem Vater, Vers 16, dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist hinein in den inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet stark seid, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. Damit ihr erfüllt werdet, bis hin zur ganzen Fülle Gottes. Da ist etwas, Gott hat sowas Großes mit uns vor. Wir sind manchmal schon zufrieden, wenn meine kleine Sünde, die ich getan habe, vergeben wurde. Und ich bin schon so dankbar. Und es reicht mir schon. Der Herr hat mir vergeben, ich habe wieder Frieden mit Gott. Aber es geht um mehr. Der Herr möchte uns zur Fülle bringen. Gell? Und wir haben auch gehört diese Tage, der Leib Christi ist seine Fülle. Und diese Fülle möchte Gott heute zum Ausdruck bringen. Er möchte seinen Ausdruck unter uns haben. Und deswegen müssen wir diesen Christus sehen. Er ist der Garant und er ist der, der das in uns ausführt, der es ausführen kann als Einziger. Gell? Alles ist von ihm. Wir können nicht Gemeinde bauen, Matthias. Klar, wir können nicht Gemeinde bauen. Niemand. Ja, wir können mit Steinen was bauen oder mit Holz. Ich könnte jetzt was Schönes mit Holz bauen. Aber mit lebendigen Steinen. Ja, du sagst es. Ja, wir bauen nicht mit Holz, Heu und Stroh. Lob den Herrn. Wir bauen in der Gemeinde. Wenn wir bauen, in Einheit mit dem Herrn. Der Herr sagt selber, ja, baut auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Baut euch. Aber zuvor müssen wir diesen lebendigen Christus kennen. Zu ihm kommt, also dem lebendigen Stein. Er macht uns lebendig. Er macht uns überhaupt fähig, aufbaubereit zu werden, fähig, aufgebaut zu werden. Das ist sein Leben. Wenn du nicht diesen auferstandenen, lebendigen Christus berührt hast, dann kann man mit dir nichts bauen. Dann kann man vielleicht in der Welt was bauen. Aber in der Gemeinde, damit wir aufgebaut werden können, gell, Reinhard, brauchen wir den Geist. Dann brauchen wir das Leben des Herrn. Gell? Stellt euch vor, wir würden alle hier nur sitzen heute Morgen und warten, was passiert. Wir warten. Aber ich bin so froh, es gibt hier Geschwister, die kennen diesen lebendigen Christus. Und sie bezeugen ihn, sie sprechen ihn aus. Und das macht das Gemeindeleben aus. Dass der Geist nicht gedämpft wird, dass der Geist einen Weg hat, unter uns sich zu bewegen, zu sprechen. Diesen herrlichen Christus möchte ich noch mehr kennen, der die Gemeinde herrlich macht. Er macht die Gemeinde herrlich. Und wenn wir in Offenbarung 1 lesen, diese Stelle habe ich die letzten Wochen immer wieder auch angeschaut. Wir sehen einen Johannes, der hochbetagt war, schon sehr alt. Und er bekommt vom Herrn eine Offenbarung, eine Vision. Und zwar für die Gemeinden. Er soll das weitergeben an die Gemeinden, was er sieht, was der Herr ihm offenbart. Aber das Erste, was er sieht, ist diesen herrlichen Christus. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Das heißt, der Herr spricht zu Johannes. Und erstaunlicherweise spricht der Herr von hinten. Ja, und ich glaube nicht, dass Johannes auf einem falschen Weg war und der Herr ihn zurückpfeifen muss, sozusagen. Sondern das ist ein Prinzip beim Herrn. Selbst wenn du dem Herrn treu bist und mit dem Herrn lebst, es gibt immer bringt der Herr uns dazu, dass wir unser Herz neu wenden müssen. Wir müssen uns immer wieder neu ihm zuwenden. Selbst wenn du auf der Spur bist und du folgst dem Herrn, aber du hörst neu seine Stimme, dann musst du dich wieder wenden. Und ich wandte mich um nach der Stimme, die mit mir redete. Herr Jesus. Und ich sah, und als ich mich wandte, sah ich 7 goldene Leuchter. An der Stelle sieht man schon, die Erscheinung des Herrn ist in einen Gesamtzusammenhang zu sehen. Er sieht nicht den Himmel offen, wie Stephanus zum Beispiel. Er sah den Himmel offen und Christus stehen zur Rechten Gottes bei seiner Steinigung. Wunderbar. Ja, er hat den herrlichen Christus gesehen auf dem Thron. Ja, ein schöner Tod. Lobe den Herrn. Halleluja. Für den Herrn so zu sterben, muss wunderbar sein. Lob den Herrn. Nicht, weil wir was getan haben, nicht, weil wir irgendwo eine Bombe gezündet haben, sondern weil wir den Herrn lieben und ihn bezeugen. Seine Liebe bezeugen. Seine Herrlichkeit bezeugen. Gell? Wunderbar. Lob den Herrn. Johannes, er sieht eine andere Situation. Er sieht 7 goldene Leuchter. Und diese 7 goldenen Leuchter stellen 7 Gemeinden dar. Du hast also 7 Gemeinden, mitten unter den Leuchtern, einen, der einem Menschen so ungleich war. Und hier sieht man auch, wie Gott die Gemeinden sieht. Gott sieht die Gemeinde an deinem Ort, 7 goldene Leuchter. An verschiedenen Orten gibt es goldene Leuchter. Ist gut, die Gemeinde auch mal so zu sehen. An deinem Ort, gerade an deinem Ort. Nicht nur die Gemeinde an dem anderen Ort, wo du manchmal zu Besuch warst oder Gutes gehört hast. Die Gemeinde an deinem Ort ist was? Ein goldener Leuchter. ist ein goldener Leuchter. Joachim, die Gemeinde in Berlin ist ein goldener Leuchter. Halleluja. Die Gemeinde in Karlsruhe ist ein goldener Leuchter. Halleluja. Gemeinde in Bonn, ein goldener Leuchter. So sollen wir die Gemeinde sehen. So hat Johannes die Gemeinde gesehen. Und mitten unter den goldenen Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Und wie wir es hier sehen, es ist der Menschensohn. Es ist der Christus. Und er ist anders, als wir jemals zuvor ihn gesehen hatten. Hier ist er anders. Warum? Er hat ein Anliegen. Und zwar wird es die Zeit drängt, die Zeit drängt und es muss was vollendet werden. Sein Haupt, erst ist wunderbar, in Vers 13 sieht man, er war bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Sein priesterliches Gewand. So ein Gewand findest du im Alten Testament bei den Priestern. Das den völlig die Person bedeckt, ja, für den priesterlichen Dienst. Und auf der anderen Seite, was dazu kommt, zu diesem Gewand gehört, ein goldener Gürtel. Und dieser Gürtel war anders, als wir es im Alten Testament kennen. Er war um die Brust. Ein goldener Gürtel um die Brust, der zeigt die Liebe Gottes als Motivation, als Zeichen seines ganzen Dienstes, als die Haltung, die Herzenshaltung uns und den Gemeinden gegenüber. Seine Liebe. Er liebt uns. Und wenn wir ihn jetzt weiter anschauen, müssen wir das im Gedächtnis behalten. Er liebt uns. Er liebt uns so sehr. Er dient uns mit seinem Leben. Wir sehen das im Hebräerbrief. Er dient uns mit unzerstörbarem Leben. Er ist der hohe Priester, der Melchisedek, der einsteht für uns und er uns dient mit unzerstörbarem Leben und der in der Lage ist, uns aufs Völligste zu erretten. Das ist dieser Christus. So ein Christus musst du kennen, schätzen, lieben. Herr, ich möchte dich so sehen. Ja, sag dem Herrn, Herr, ich will dich auch so sehen, wie Johannes dich gesehen hat. Wenn wir ihn so sehen, was du gesehen hast, weißt du, das wird auch dein Handeln, das wird dein Leben, das wird das Gemeindeleben prägen, was wir gesehen haben. Er richtet seine Gemeinden in Liebe. Oh, jetzt kommt ein Wort. Er richtet. Richten. Niemand von uns möchte gern vor Gericht geladen werden. Ja, Richter, das ist immer was, das riecht nach Verurteilung, das riecht nach Aburteilung, nach Verdammnis. Aber der Herr richtet nicht, um uns zu verdammen. Der Herr möchte die Gemeinden zurechtbringen, helfen. Und zwar aus Liebe. In Hebräer 12, ich gehe da nicht jetzt näher drauf ein, da sehen wir, wie er aus Liebe jeden seiner Söhne züchtigt, den er aufnimmt. Er liebt uns und deswegen geht er manchmal auch mit uns ein bisschen, geht er mal zur Sache in unserem Leben. Wird mal auch was angesprochen, was nicht in unser neues Leben hineinpasst. Wird der Herr mal ansprechen. Und wir haben ja so viele Techniken, auch mal diesem Sprechen aus dem Weg zu gehen. Geschwister, das ist für mich auch so ein bisschen eine neue Aufforderung. Nicht nur für uns alle, für mich, dem Herrn, mich auszusetzen. Seinem Wirken mich auszusetzen. Warum komme ich zum Wort? Ich möchte mich seinem Wirken aussetzen. möchte, dass der Herr mich neu anschauen kann. Also der Herr richtet, er will dich anschauen, er will dir in die Augen schauen. Und du kannst ihm manchmal nicht in die Augen schauen. Und du weißt auch ganz genau, warum. Aber immer wenn du ihm in die Augen schaust und er dir in die Augen schaut, dann passiert was in dir. Sehr oft, wenn der Herr mich angeschaut hat, musste ich Buße tun. Muss ich sagen, Herr, verzeih mir, vergib mir. Ah. Wie ich gestern wieder mit meiner Frau geredet habe, das war nicht so in Ordnung. Es war nichts Besonderes, aber trotzdem, der Herr hat mich angesprochen. Das war nicht okay. Manchmal sind es kleine Dinge. Natürlich bei den großen Dingen umso mehr. Lass den Herrn dein Herz berühren, lass ihn die Dinge in deinem Leben ansprechen und wende dich, tue Buße. Es gibt dieses Beispiel von, ich mach mal vielleicht Lukas 22, von Petrus, der in dem Hof war beim hohen Priester und hat dort ist er dem Herrn so ein bisschen nachgeschlichen, was denn mit dem Herrn passiert. Er hat sich nicht getraut, sich zu ihm zu bekennen. Der Herr hat ihm vorher gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das war Lukas, wie war es? Lukas 22. Und Vers 60 heißt es, Petrus aber sagte, Mensch, ich weiß nicht, was du da sagst. Und sofort, während er noch redete, krähte der Hahn. Das war also jemand, der ihn fragte, gehörst du nicht auch zu denen? Bist du nicht auch bei ihm gewesen? Kennst du ihn nicht auch, den Jesus? Warst du nicht einer seiner Jünger? Ich habe dich doch gesehen. Nein! In einem anderen Evangelium heißt es sogar, dass er sich verflucht hat, dass er diesen Jesus kennt. Und hier, Vers 61, das ist die Stelle, auf die ich raus wollte, und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus dachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und er weinte bitterlich. So. Und ich glaube, dieses Hinausgehen und Weinen, ich denke, manchmal brauchen wir das auch. Manchmal müssen wir, wenn wir diesen Christus sehen und das, was er mit uns vorhat, was er für eine wunderbare neue Schöpfung hervorgebracht hat, und wenn wir dann sehen, wie wir manchmal noch sind, was in uns noch wir erlauben, wir noch zulassen, ich sage euch, es bringt mich manchmal dazu, dass mir fast die Tränen kommen. Herr, es tut mir leid. Herr, ja. Der Petrus war am Ende und es ist manchmal gut, wenn wir auch ans Ende kommen. Weißt du, selbst ein Johannes, der diesen Christus sah, diesen herrlichen Christus, der Apostel Johannes, der schon so lange mit dem Herrn gegangen war, er fiel zu seinen Füßen wie ein Toter. Er fiel um. Aber diesen Christus braucht's für die Vollendung der Gemeinden. Und 1. Petrus 4 heißt es auch, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt. Das Gericht fängt im Hause Gottes an. Oder wie haben wir in dem einen Psalm gelesen und auch gesungen, dort sind die Throne zum Gericht. In Jerusalem, ja, in Zion sind die Throne zum Gericht. Ja. Was erwartest du, wenn du nach Zion kommst? Liebe, Freude, Friede, ja. Aber das sind auch die Throne zum Gericht. Alles wird gerichtet, was nicht in Gottes Reich passt. Ja. Alles, was nicht Christus ist, muss der Herr bloßstellen, richten, behandeln. Herr Jesus. Und das ist eine Sache, das ist auch einer der Gründe, warum die Gemeinden, wie soll ich mal sagen, nicht so ein Wachstum erleben, wie wir es uns wünschen, weil es mit einem Preis verbunden ist. Diesen Weg zu gehen, heißt, diesem Christus jedes Mal zu begegnen. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, sei bereit, diesem Christus zu begegnen, der dich nicht machen lässt, wie du willst, der dich nicht sein lässt, wie du bist, der an dir arbeitet. Und wenn du denkst, ich habe schon so viel erreicht, der dir dann zeigt, gar nichts hast du erreicht. Gar nichts bist du. Der Herr muss uns Gnade geben, diesen Christus vor Augen zu haben. Das wird uns auch bewahren vor Stolz, vor Hochmut, vor Einbildung, vor allem, was die Menschen so in die Gemeinde reintragen wollen. Der Herr bewahrt uns vor uns selber. Wenn du diesen Christus anguckst, der bewahrt dich vor dir selber. Weil ich bin die größte Gefahr für die Gemeinde. Wehe, wenn er losgelassen. Wer? Der alte Mensch, der natürliche Mensch. Herr Jesus, wir müssen lernen, diesen Christus. Er ist der, der alles in allem erfüllt. Er ist der Erste und der Letzte. Er ist der Lebendige. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Eckstein. Herr Jesus, richte uns, Herr, richte uns aus. Oh Mann, lass uns eins sein mit dir, auch in deinem Gericht. Weißt du, manchmal ist es gut, wenn du mit dem Herrn eins bist im Gericht. Nicht nur Angst, oh Herr, der Herr wird jetzt die Sache in meinem Leben richten wollen. Mach einen Schritt nach vorne, sag, Herr, ich richte das. Diese Sünde oder diese Sache in meinem Leben, Herr, ich bin damit nicht einverstanden. Ich verurteile das. Mach mich eins mit deinem Gericht. Weil eines Tages werden wir die Welt richten. Es ist gut, wenn wir lernen, vorher uns selber zu richten. Oh, Herr Jesus. Christus liebt die Gemeinde. Und er eifert um sie. Er hat sich selbst für die Gemeinde hingegeben. Wir kennen auch diese Verse. Heute Morgen ist es nochmal angeklungen. Die Schwester hat das mitgeteilt. Diese Perle, der Herr ist wie ein Kaufmann, der eine kostbare Perle fand. Und als er diese Perle gefunden hat, hat er alles verkauft. Er verkaufte alles, was er hat, um diese eine Perle zu bekommen. Und so hat der Herr Jesus alles verkauft. Er hat sich selber hingegeben, um die Gemeinde hervorzubringen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Er hat die Gemeinde so geliebt, nicht nur, dass er sich über sie erbarmt hat, sondern dass er sich für sie hingegeben hat. Ist das nicht wunderbar? So eine Liebe. Und er ist auch jetzt dabei, durch seine Liebe diese Perle wirklich zu bekommen. Weißt du, er hat den Schatz im Acker gekauft. Der Acker ist die Welt. Und er hat all die Erlösung vollbracht für die ganze Menschheit. Den vollen Preis bezahlt für den ganzen Acker. Nur damit er diesen einen Schatz dann heben kann. Damit er diesen einen Schatz heben kann. Er hat einen Schatz auf dieser Erde. Der Herr hat einen Schatz. Meinst du, was ist dieser Schatz? Dieser Schatz ist die Gemeinde. Dass die dem Herrn so wichtig ist, das muss der Herr auch uns aufs Herz schreiben. Christus hat sich die Gemeinde erwählt. Oh, Herr Jesus. Und diese Liebe spricht, wenn es um die Gemeinde geht, spricht immer die Liebe. Ja, es ist schon die Erwählung. Wir hatten, glaube ich, diese Tage das auch schon in Epheser 1. Da er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, dass wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Alles in Liebe. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Diese Liebe spricht, wenn es um die Gemeinde geht, ist der Herr voller Liebe. Wir hatten das Hohelied durchgemacht und da kam eine Stelle, das ist Hohelied 8, ich habe es gerade da, Hohelied 8, Vers 6, gegen Ende vom Hohelied. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Eifer hart wie das Totenreich. Und an diesem Vers haben wir gesehen, dass Liebe und Eifer zusammenpassen. Es gehört zusammen. Weißt du, der Herr hat einen Eifer. Weil er uns liebt, eifert er um uns. Was manchmal möchten Verliebte dann vielleicht auch. Da gibt es auch manchmal Eifersucht. Ja, wenn zwei verliebt sind und der eine den Einschein macht, dass er vielleicht woanders mal hingeschaut hat, ist der andere eifersüchtig. Aber hier, dieser Eifer, den hatte auch Paulus. 2. Korinther Kapitel 11 sagt er, ich eifere um euch. Er eifert um die Gemeinde in Korinth. Mit Gottes Eifersucht. Gott ist eifersüchtig. Gott will eine reine Jungfrau haben. Christus will eine reine Jungfrau haben. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, mit göttlicher Eifersucht, um Christus eine reine Jungfrau zuzuführen. Und ich fürchte, dass wie die Schlange Eva verführte, so auch eure Herzen verführt werden, hinweg von der Einfachheit und Lauterkeit gegenüber Christus. Das ist eine große Gefahr. Deswegen, die Liebe eifert. Der Herr wird in deinem Leben nichts zulassen, was die Liebe beeinträchtigt, was die Beziehung zu ihm stört. Deswegen ist er manchmal, ja, ein bisschen unangenehm. Der Herr ist manchmal ein bisschen unangenehm. Du denkst, ist alles in Ordnung, ja, ist doch alles gut, ich gehe ja in die Versammlungen, ja. Aber da ist einer, der eifert um dein Herz. Er will dein ganzes Herz gewinnen. Er will dich nicht nur zu einem Sonntagmorgen Versammlungsbesucher und das alles okay so. Nein, er will dich ganz gewinnen. Herr Jesus, ja, er eifert um uns. Der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott. Und erwarte, dass der Herr zu dir spricht, wenn du zum Wort kommst, auch wenn du betest. Bete nicht immer nur, Herr, tu das und das und das für mich, sondern bete auch, Herr, hast du mir was zu sagen? Herr, ich möchte deine Stimme hören. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich besser kennen. Ja, so eine Haltung, Herr. Erwarte, dass der Herr zu dir spricht in jeder Versammlung, auch wenn er nur zu dritt oder zu viert zusammenkommt. Erwarte, dass der Herr spricht. Er hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das heißt, wir erwarten, wir wissen, er ist da. Und er möchte uns erscheinen, möchte uns begegnen. Schau nicht auf die äußeren Dinge. Lerne auf den Herrn zu schauen. Und diesen Christus anzuschauen. Ja, wir haben in 2. Korinther 3 sehr gerne immer diese Verse gelesen. Mit aufgedecktem Angesicht. Die Schleier werden abgetan, wenn das Herz sich wendet. Und wir sehen die Herrlichkeit des Herrn und werden umgewandelt in sein Bild. Ja, aber was für eine Herrlichkeit sehen wir? Herrlichkeit, das ist was anderes als nur, wie soll man sagen, ein Aspekt von Jesus zu sehen. Es ist diese Größe des Herrn. Seine Macht, seine Herrlichkeit. Ihn anschauen und widerspiegeln. Der Herr spricht in der Gemeinde durch den Geist. Und das heißt nicht, dass er immer durch einen ganz bestimmten Menschen spricht. Er spricht als der Geist zu der Gemeinde. Er spricht durch Viele Glieder. Wie ist es, wenn wir zusammenkommen? Ein jeder hat. Jeder hat ein Leben mit dem Herrn. Jeder hat eine Beziehung mit dem Herrn. Jeder hat eine Bibel zu Hause. Sehr oft bin ich sehr erfrischt, wenn Geschwister zur Versammlung einen Psalm mitbringen. Und der Herr spricht durch diesen Psalm. Der Herr redet durch den Geist. Und er hat ein Anliegen. Wir haben jetzt die Sendschreiben ganz kurz hier angeschnitten. Ich möchte es nicht im Einzelnen so durchgehen, aber was vorhin auch rauskam, die erste Liebe. Der Reinhard hat es auch nochmal gesagt und sich gefragt, was ist die erste Liebe? Muss ich jetzt wieder zurückgehen? In gewisser Weise, ja, müssen wir immer wieder zum Anfang zurückkommen. Der Johannes sagt uns immer wieder, was von Anfang an war, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir berührt haben. Das ist entscheidend. Gell? Wie haben wir den Herrn kennengelernt? Wir haben ihn berührt. Und dann natürlich war dazwischendrin ein Prozess, ein Wachstum. Und die Gemeinde in Ephesus hatte viel Gutes vorzuweisen. Sie hat einen Reifeprozess durchgemacht. Sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Sie konnte falsche von richtigen Aposteln unterscheiden. Sie hat viele gute Werke, hat Arbeit gehabt, nicht nur Werke, sondern auch Arbeit und sogar Ausdauer. Ja. Hat die Bösen nicht ertragen und so weiter. Hast du meines Namens willen vieles getragen und bist nicht müde geworden? Das ist ein gutes Zeugnis, das sie hier bekommt. Aber das Zeugnis hat hier einen Mangel. Einen kleinen Makel. Ich habe aber gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe aber gegen dich. Und weißt du, du könntest jetzt sagen, okay, ist nicht eine Eins, die Gemeinde kriegt nicht eine Eins, sie kriegt eine Eins minus. Oder Eins bis Zwei. Aber so ist es nicht. Wenn sie nicht Buße tut, ist das Zeugnis weg. Das heißt, sie muss Buße tun, trotz ihrer positiven Errungenschaften, trotz vielem Guten, was der Herr sogar an ihr bewundert und wirklich anerkennt. Sie muss Buße tun. Das zeigt, also der Herr gebraucht uns, der Herr wirkt in unserem Leben. Das ist wunderbar, aber es darf nie dazu führen, dass wir diese erste Frische mit dem Herrn, dass wir die verlieren. Ich möchte, dass mein Herz immer für den Herrn brennt. Dass es wach ist, wenn der Herr mich zu mir sprechen will. Und ich möchte die ersten Werke tun. Er sagt nicht, kehre um zur ersten Liebe. Er sagt, tue die ersten Werke. Das ist interessant. Ja? Er sagt nicht, jetzt entfache die erste Liebe. Tu die ersten Werke. Und da ist es vielleicht ganz gut, einfach mal auf sich zu überlegen, was waren denn die ersten Werke? Wie hat es ausgesehen? Vom Prinzip war es bei mir so, als ich den Herrn kennengelernt hatte, waren mir die anderen Dinge nicht mehr wichtig. Der Herr war ab dem Zeitpunkt die Nummer eins. In allem, was ich getan habe, und ich habe viel gemacht, muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt schon alt, ich kann rückschauend sagen, ich habe viel gemacht in meinem Leben, auch vieles, was ich nicht, lieber hätte nicht machen sollen. Aber ich habe mich bemüht und habe einfach immer wieder dem Herrn mein Herz gegeben und gesagt, Herr, okay, wenn ich das mache, aber du bist immer noch die Nummer eins. Und ich will dich festhalten und du sollst den ersten Platz in meinem Leben haben. Herr Jesus, du bist der Erste und du bist der Letzte. Ja. Die erste Liebe. Das heißt, er hat den Vorrang. Wenn es in deinem Leben irgendwas gibt, vielleicht tut sich eine tolle Möglichkeit auf für deine Karriere. Wie entscheidest du? Nach welchen Kriterien? Was ist das Beste für mich? Und sagst du, Herr, was ist das Beste für dich? Was ist das Beste für die Gemeinde? Denn die Gemeinde braucht dich. Die braucht nicht nur ein paar Brüder, die ihnen gute Botschaften geben können. Die Gemeinde braucht dich. Die Gemeinde braucht dich. Die Gemeinde braucht alle jungen Leute. Die Gemeinde braucht jeden Einzelnen. Du denkst, du bist so bescheiden, ich bin ja nicht so wichtig, wenn ich fehle oder wenn ich jetzt mal ein Jahr, was weiß ich, was mache. Ist ja egal, da kommt es ja nicht drauf an. Der Herr sieht es ein bisschen anders. Der Herr sieht es ein bisschen anders. Wir können heute so viel machen. Wisst ihr, die Welt steht uns heute offen. Wir haben nicht nur die Möglichkeiten zu reisen, zu kommunizieren und was weiß ich, uns frei zu bewegen, sondern wir haben sogar zum großen Teil die Mittel dazu. Was machst du mit deiner Freizeit? Was machst du mit deinem Geld? Was machen wir mit unseren Kapazitäten, mit unseren Fähigkeiten? Natürlich, der Herr will nicht dein Gut sein, deine Fähigkeiten. Aber der Herr möchte schon Menschen haben, die ihre Fähigkeiten ihm zur Verfügung stellen. Dass er etwas Neues draus machen kann. Und dann setzen wir unsere Fähigkeiten ein für die Welt und überall. Und wir denken in der Gemeinde, da braucht man meine Fähigkeit nicht. Setze ich mich mal hinten hin. Geschwister, wir brauchen alle Heiligen in der Gemeinde. In deiner Firma kannst du junge Leute ausbilden. Bist du Meister oder was? Oder gibst Schulungen, hältst Vorträge. Ja, bist du fähig. Und wirst herangezogen für so viele Aufgaben. Und in der Gemeinde machst du da. Geschwister, die Gemeinde braucht lebendige Steine. Herr Jesus, der Herr eifert um unser Herz. Und er spricht zu uns. Und er will unsere erste Liebe haben. Die erste Liebe. Wofür investiere ich mich? Es gibt Leute, die haben ein Hobby, was eine völlig nebensächliche Sache ist. Ist ganz, völlig belanglos, aber dieses Hobby nimmt sie völlig ein. Da können Sie jeden Termin wahrnehmen, wo da eine Veranstaltung ist. Wie sieht es mit uns aus? Ist die Gemeinde, wie soll man sagen, schon zu einer gewissen Verpflichtung geworden? Pflicht? Ich muss zur Versammlung gehen. Schon wieder Versammlung. Wir brauchen so einen erweckten Geist, ein erwecktes Herz für den Aufbau der Gemeinde. Der Herr muss unsere erste Liebe haben. Er will sie haben, der eifert darum, der lässt da nicht locker. Ich sagte, du wirst in der Gemeinde keine Ruhe haben. Bis du aktiv wirst im Geist. Zum Herrn kommst und sagst, Herr, füll mich mit dir. Herr Jesus, fülle meine Hände mit Leben, mit Substanz, mit etwas von dir, auch für die Versammlung. Ah, nicht nur, oh, heute Abend ist wieder Hausversammlung, oh, soll ich hin, soll ich nicht? Nein, du hast den ganzen Tag schon, denkst du da dran, Herr, heute Abend, lobe den Herrn, Hausversammlung. Ah, oh, Herr Jesus, gib mir noch einen Vers, 2. Oh, Herr Jesus, du bist der Lebendige, stärke alle Geschwister. Alle, die da kommen, du kennst sie mit Namen, du betest für sie, auch wenn du nicht weißt, was du für sie beten sollst, aber du nennst ihre Namen vor dem Herrn. Ja, wähne euch in meinen Gebeten. Danke meinem Gott alle Zeit für euch alle. Sei lebendig im Geist. Weil der Herr das auch macht. Der Herr liebt auch die Geschwister. Er erwähnt uns alle Zeit im Gebet vor dem Vater. Und wir denken nur an uns. Und wenn eine Versammlung kommt, oh, schon wieder. Ah, und dann sollten wir auch mal wieder Gäste einladen. Ah. Geschwister, der Herr muss uns erscheinen. Dieser lebendige, auferstandene Christus muss uns erscheinen. Das ändert alles. Herr Jesus, im Leiden treu sein, das war der Punkt 2, das war an die Gemeinde in Smyrna. Sie hat viel gelitten und ich muss euch sagen, Geschwister, ich habe schon mal in der Versammlung gesagt, also ich habe noch nicht so viele Leiden in meinem Leben erlebt und ich weiß nicht, ob sie noch kommen. Vielleicht geht es dir so gut und bisher ist es dir immer gut gegangen. Irgendwann kommen Leiden. Auch hier lernen, die Leiden vom Herrn zu nehmen. Das gehört mit dazu. Christus bereitet uns zu durch die Leiden. Die Leiden dieser Zeit stehen in keinem Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ja, vielleicht haben wir eine wunderschöne, unbeschwerte Jugend, eine wunderschöne Lebenszeit, alles ist gut gelaufen und dann kommst du in ein Alter. Ich habe jetzt ein paar Bekannte, die jetzt schwer erkrankt sind, mein Alter. Und teilweise nur noch wenige Zeit zum Leben haben oder schon gestorben sind. Unsere Zeit ist kostbar. Und wir können sie dem Herrn geben. Und wenn Leiden kommen, wir mach's wie Paulus. Der hat zum Herrn gebetet, dass der Herr die Leiden wegnimmt. Der Herr hat sie nicht weggenommen, aber der Herr hat ihm etwas Wichtiges gesagt. Er hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lob den Herrn. Genieße die Gnade in allem, was der Herr dir bringt. Und wenn wir keine Leiden, keine großen Schwierigkeiten haben, lasst uns umso mehr unseren Leib, unser Leben dem Herrn widmen. Dem Herrn geben, auf den Herrn ausrichten. Es gibt nichts Besseres auf der Welt, als dass ein junger Mensch sagt, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Ich möchte mich dir ganz geben. So hat alles angefangen. Damals mit Petrus, Andreas, Johannes, Jakobus. Die haben diesen Jesus kennengelernt und haben gesagt, so, dafür lassen wir alles andere. Das ist Nummer 1. Das ist die erste Liebe. Natürlich, zu den ersten Werken gehört vieles dazu. Ich habe damals auch angefangen, Menschen von Jesus zu erzählen. Das ist wichtig, hat unser Bruder Peter, glaube ich, oder wer es war, gestern gesagt. Ja, die ersten Werke, da gehört vieles mit dazu. Aber der Herr ist der Erste in unserem Leben. Herr Jesus, wir räumen ihm den ersten Platz ein. Wir weihen uns ihm. Und dann gibt es in Punkt 3, das sind zwei Gemeinden, sind da zusammengefasst, nämlich Vermischung mit der Welt, das war Pergamon und Thyatira, die denn das Götzenopfer und Götzendienst praktiziert hat, was ein Bild auch für, ist auch, was in der Religion praktiziert wird. Die Welt, ich weiß, wo du wohnst. Dieser Christus weiß genau, wo wir wohnen. Ich weiß, wo du wohnst, nämlich dort, wo der Satans Thron ist. Da wohnst du. Und ich denke nicht, das ist bloß damals Pergamon. Oder das ist nur die weltliche vermischte Kirche. Das ist die Welt um uns herum. Da ist der Satans Thron. Da wohnen wir. Da gehe ich jeden Tag zur Arbeit. Wenn ich aus dem Haus gehe. Die Welt ist des Satans Thron. Natürlich gibt es viele Auslegungen, was der Satansthron bedeutet, gerade in Pergamon gibt es auch eine Geschichte, die da mit verbunden ist. Aber das ist gar nicht so entscheidend. Dieses Wort Pergamon sagt aber sehr viel. Es bedeutet so viel wie Heirat. Das heißt, dass wir Christen nicht uns mit der Welt verheiraten dürfen. Das heißt, keine Verbindung mit der Welt eingehen. Ja? Deshalb die Gemeinde ist etwas, wir sind herausgerufen aus der Welt. Wir sollen nicht wieder mit der Welt liiert werden. Ihr seid zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Gell? Lob den Herrn. Wir leben unser Leben, natürlich, wie andere Menschen auch. Aber auf der anderen Seite sind wir nicht Teil dieser Welt, dieses Systems. Wir brauchen eine klare Trennung. Die Welt mit Mammon, mit Geld, mit allem, was dazu gehört. Das Politik, ja, all das hat in der Gemeinde keinen Raum. Deswegen machen wir hier auch keine Aufrufe für bestimmte politische Strömungen oder was auch immer. In der Gemeinde halten wir das fein getrennt. Wir sind für Christus und die Gemeinde. Halleluja. Lob den Herrn. Und wir beten, dass sein Reich kommt. Ja, und es wird ein wunderbares Reich sein. Es wird eine wunderbare Regierung geben, wenn der Herr zurückkommt. Herr Jesus, keine Vermischung mit der Welt und mit der Religion. In die Gemeinde in, wo war's? In Sardes, sie musste den Tod überwinden. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Wir haben den Namen, dass wir leben, wir haben den Namen. Wir haben den Namen von Jesus Christus. Und doch kann es sein, dass wir nicht lebendig sind. Wenn wir nicht mehr hören, wenn der Herr uns berühren möchte, dann ist dein Reden, der Name ist nicht mehr, hat keine Wirkung. Wenn du nicht bereit bist, Buße zu tun, ja, wenn du gesündigt hast und wenn du nicht bereit bist, Buße zu tun, dann wirst du auch kein Leben empfangen. Das hat der Herr so verordnet, das ist sein Weg. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Und wir haben wieder Zugang in diese Gemeinschaft, wo seine Liebe, wo sein Leben fließen kann. Wenn wir das nicht fleißig praktizieren, das ist eine Praxis, das ist eine Übung. Also ich kann schon ein bisschen was machen, nämlich ich kann auch mitwirken. Wie Philipper Kapitel 2 sagt, mitbewirke deine eigene Errettung. Ich kann mitwirken mit dem Herrn. Wenn ich merke, da ist was nicht in Ordnung, Herr, vergib mir, tue Buße und der Herr wird dir wieder den Lebenszustrom geben. Weil auf die Sünde folgt automatisch der Tod. Wegen der Sünde, wegen einer Sünde von Adam ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Ja, wenn du sündigst und nicht Buße tust, dann lebst du im Tod. Gell? Sagt auch der erste Johannesbrief. Oh, Herr Jesus. Wir müssen aufwachen und den Tod überwinden. Wir kennen die Verse. Epheser Kapitel 5. Gell? Wache auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Oder da gibt es noch diesen einen Vers in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 6. So lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also diese Welt will dich einschläfern. Alle schlafen. In Bezug auf Gott und auf seinen Vorsatz schlafen alle. Selbst viele Christen schlafen. Wir dürfen in der Gemeinde nicht schlafen. Und sei dir bewusst, in der Gemeinde wirst du immer wieder aufgeweckt. Du findest hier keinen ruhigen Schlaf. Zumindest nicht diese Art von Schlaf. Ja? Natürlich kannst du ruhig schlafen, wenn der Herr dir Frieden gibt. Das ist ganz klar. Aber wenn du nicht auf den Herrn eingehst, nicht ihm folgst, wirst du nicht in Ruhe gelassen werden. Der Herr wird dich immer wieder daran erinnern. Herr Jesus, die Bruderliebe, das Wort und seinen Namen festhalten. Eine einzige Gemeinde in Offenbarung hat quasi das Idealbild, wie Gott sich die Gemeinde vorstellt. Das ist die Gemeinde in Philadelphia. Und zu ihr sagt er, ich lese gerade vor, Vers 7 in Kapitel 3. dem Boten der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde aus der Synagoge Satans geben, von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und niederfallen zu deinen Füßen und sie werden erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Prüfung, die über die ganze bewohnte Erde kommen wird. Diese Stunde der Prüfung, da wird der Herr eine solche Gemeinde bewahren. Vor der großen Trübsal. Ich komme schnell, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Und wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler machen im Tempel meines Gottes und er soll gewiss nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes und der Stadt meines Gottes schreiben. Ja, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist redet zu den Gemeinden. Und wir haben alle ein Ohr. Wir sollen dem Herrn unser Ohr leihen, ihm unser Ohr geben, dass er zu uns reden kann. Solch eine Gemeinde, in der die Liebe zum Ausdruck kommt. Philadelphia heißt die brüderliche Liebe. Liebe zu den Brüdern. Unsere Liebe zum Herrn drückt sich aus durch die Liebe zu den Brüdern. So eine Gemeinde hat schon den Siegeskranz. Sie hat schon den Siegeskranz. Und wenn du sie gefragt hättest, wahrscheinlich hätten sie gesagt, Ephesus ist bestimmt eine bessere Gemeinde. Die haben viel mehr als wir. Vielleicht hat der ein oder andere dort so gedacht. Ephesus hat Beeindruckendes vorzuweisen. Aber sie hatten das, was Ephesus nicht hatte. Sie hatten diese Liebe. Das Wort und den Namen. Und sie hatten den Namen, um zu leben. Ja, das ist so wunderbar. So eine Gemeinde ist tatsächlich auf dieser Erde möglich. Eine Gemeinde, an der der Herr nichts auszusetzen hat. Herr Jesus. Nach Philadelphia kommt noch eine Gemeinde. Wissen wir, die meisten wissen das. Das ist die Gemeinde Laodicea. Da war mal die Liebe da. Da war dieses Brennen da. Aber diese Gemeinde ist lau geworden. Und zu dieser Gemeinde sagt der Herr, ich spuck dich aus. Weil du weder heiß noch kalt bist, sondern lau. Und das kann ich gar nicht vertragen. Das hasse ich, das spuck ich aus. Wir Christen, entweder du bist ein Christ und gehst mit dem Herrn, bist ein Jünger des Herrn, folgst ihm nach. Oder du bist so ein lauer Christ. So, ja, so ein bisschen unentschlossen, vielleicht auch ein bisschen liebäugeln mit der Welt, mit vielen Dingen. Geschwister, lasst dem Feind nicht diesen Triumph, uns auf diese Weise zu Fall zu bringen. Lasst uns festhalten, was wir haben. Und wenn wir es nicht haben, lasst uns Buße tun. Umkehren. Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben den ersten Platz hast. Herr Jesus, ich möchte die erste Liebe haben. Die ersten Werke tun. Das sind nicht die Werke, die so toll aussehen, aber das sind die Werke, die aus der Liebe kommen. Die sind auch oft sehr einfache Dinge. Herr Jesus, lass uns solche sein, die dich so kennen. Oh, Herr Jesus. Es geht dem Herrn nicht nur um unsere persönliche Errettung. Lass uns das alles nochmal sehen, zusammenfassend. Sondern es geht ihm um sein Zeugnis. Der Herr möchte ein Zeugnis haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit ihm zusammenwirken, dass wir ihn so kennen. Wenn ich ihn nur für die Erlösung brauche, ist okay. Er ist in die Welt gekommen und er liebt die Sünder. Er ist für alle Sünder gestorben, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Wunderbar, lob den Herrn. Herr, ich glaube an dich. Aber es geht ihm um mehr. Er möchte ein Zeugnis haben, mitten in diesem verdorbenen und verkehrten Geschlecht. Ein Zeugnis seiner Herrlichkeit. Licht in dieser Dunkelheit. Philipper Kapitel 2 lese ich jetzt noch ganz kurz. Den haben wir vorhin schon angeschnitten. Und dann bin ich auch durch. Philipper Kapitel 2. Tut alles, Vers 14. Tut alles ohne Murren und ohne Einwände. Ist oft ein Problem, gerade in unserer Zeit. Wir sind alle so aufgeklärt und so selbstbewusst. Und wenn einer was zu uns sagt, wird es gleich hinterfragt. Jetzt kommt aber der brennende Christus. Und er redet zu dir. Der Geist spricht zu dir. Du kannst dich rausreden, Ausreden finden, murren. Vergiss es, lass es einfach. Lass es einfach. Tut alles ohne Murren und ohne Einwände. Selbst in der Gemeinde, wenn Dinge entschieden werden, die dir nicht so gefallen, tu alles ohne Murren und ohne Einwände. Tut alles ohne Murren und ohne Einwände. Also was bringt's, wenn wir streiten über die, was weiß ich, eine richtige Sache oder irgendwas? Das bringt überhaupt nichts. Aber wenn wir in Einheit und in Liebe gemeinsam dem Herrn dienen, das ist Herrlichkeit. Selbst wenn es für dich so aussieht, als könnte man das besser machen. Tu alles ohne Murren. Weil wenn du anfängst zu murren, weißt du, am Ende murrt der Nächste auch noch und dann murrt noch einer und dann verbreitet sich da sowas. Vergiss es. Ist nicht schön. Der Herr ist anders. Wir unterwerfen uns ihm. Er ist dieser brennende Christus. Weißt du, der hat Füße wie Erz, das im Ofen glüht. Weißt du, du willst murren und dann machst du tschsch. Besser nicht. Gestern Abend, ihr habt es hier in Stuttgart schon verboten bekommen, gell, dass man so einen Holzofen brennt. Ja? Ist schon wegen Feinstaub oder wegen Luftreinhaltung. Bei uns darf man das noch und ich habe so einen Ofen im Wohnzimmer. Gestern Abend habe ich noch ein Stück Holz reingelegt und ich bin dann ganz ungeschickt an das Eisen dran gekommen mit meinem Finger. Das passiert mir sonst nie, aber gestern Abend. Und es hat richtig gebrannt und wehgetan. Bitte?
Brennende Füße.
Ja. Ich werde nächstes Mal wesentlich besser aufpassen. Und so geht es uns immer. Wenn mal der Herr uns berührt hat in einer Sache. Diesen Christus zu kennen, ist wichtig. Sonst spielen wir mit dem Herrn. Sonst spielen wir auch mit der Gemeinde. Lass uns diesen Herrn kennen, ihn anschauen. Herr, gib ihm keine Ruhe. Sag ihm, Herr, ich will dich so sehen. Bete über die Verse. Ja? Gerade diesen Christus, der so wichtig ist jetzt, um die Gemeinde zuzubereiten, bis er zurückkommen kann. Damit ihr ohne Tadel werdet und lauter Kinder Gottes makellos mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheint als Lichter in der Welt. Ist das nicht wunderbar? Das ist ein Zeugnis. Und das schafft der Herr. Lob den Herrn.